Einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorstellt, wie man so eine Predigt vorbereitet oder wie man auf den Gedanken kommt, was man denn reden will. Es gibt unterschiedliche Wege. Mich beschäftigte sehr lange Zeit eins. Glauben wirklich viele Leute an ein übernatürliches Wesen? Und ich habe festgestellt, die Zahl derer, die an Gott überhaupt oder aber natürliches Wesen nicht glauben, ist sehr gering. Und sie nehmen ständig ab. Das ist erfreulich. Und mein Thema über das, was ich heute reden möchte, heißt, was muss man glauben? Wenn ich so mit den Menschen rede, so denke ich, alle glauben etwas. Was sehr interessant ist, je mehr man in der Welt rumkommt oder überhaupt so einen Namen hat, diese Leute glauben wirklich und die sind sehr, sehr abergläubisch. Zum Beispiel Michael Schumacher hat immer an seinen Kennzeichen eine ungerade Zahl gehabt. Er konnte kein Auto fahren mit einer geraden Zahl. Da legte er sehr viel Wert drauf. Heidi Klum zum Beispiel trägt ständig ihre erste Zähne mit, um zu beweisen, dass sie einen Einfluss haben. Und ohne diese Zähne geht sie niemand hin. Aber was sagt das? Das sagt uns nur, dass es echt wahr ist, dass viele Menschen glauben, aber eine übernatürliche Kraft, die sie schützt oder auch einfach ihr Glück bringt. Und da merkt ihr, ich habe einen Text dazu gewählt aus dem Römerbrief Kapitel 4, ab Vers 23. Dass es ihm zugerechnet worden ist. Hier geht es also um Abraham, dem der Glaube zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein seinetwillen geschrieben, sondern auch unseretwillen. Denn uns soll es zugerechnet werden, wenn wir an den, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat, welcher um unsere Sünde willen dahingegeben ist und unsere Rechtfertigung willen auferstanden. Also ein Text, ich weiß, viele werden gleich sich ein bisschen wundern, was dieser Text auch noch aussagt. Ich habe gleichzeitig aber in die christliche Welt hineingeguckt und habe mich gefragt, was glauben denn die Menschen in der christlichen Welt? Und wisst ihr, was sehr viele sagen? Hauptsache, ich glaube an Jesus Christus. Das ist gut. Aber wenn du den beginnst, ein bisschen zu bohren, dann sagt er mir, und da treffe ich sehr oft, und sie sagen mir, weißt du was? Ich kann Hauptsache an Jesus glauben, aber die Abhängigkeit kann ich nicht lassen. Und da sind unterschiedliche Abhängigkeiten. Ob das sei ihre Gewohnheiten sind oder auch tatsächlich in der Drogensucht tätig. Ich war erstaunt. Wie kann man an einem Christus glauben und abhängig bleiben? Ob das die Gewohnheiten oder anders sind. Was lehrt eigentlich uns die Bibel? Die Bibel sagt, es reicht nicht aus, wenn wir Jesus nur glauben und ihm bekennen. Da haben wir ein paar Beispiele. Und da werde ich nur ein Beispiel zitieren und nicht mehr. In Apostelgeschichte Kapitel 19, da lesen wir von ein paar Leuten, die gesagt haben, naja, da haben wir einen besessenen Mann, wir wollen ihn mal befreien. Und sie verließen sich auf Christus. Und sie kamen zu diesem Menschen und wollten ihn von diesen Geistern befreien und Der Mann hat diese vier Leute so geprügelt, dass sie nackt weggelaufen sind. Reicht nicht aus. Es reicht nicht ein Bekenntnis aus. Und dieser Mann sagte zu ihnen, Paulus kennen wir, Jesus wissen wir, aber wer bist du? Merken wir, dass es nicht so einfach ist, das reicht wirklich nicht aus, um an Jesus allein nur zu glauben. Da muss noch ein bisschen mehr sein. Und das ist auch heute Morgen meine Frage. Meine Frage ist, was muss ein Mensch glauben, um gerettet zu sein? Und diese Frage beantwortet gerade unser Text. Unser Text beantwortet die Frage, was muss ein Mensch glauben, um gerettet zu sein? Den ersten Punkt, der hier genannt wird, der ist sehr einfach. Da steht nämlich geschrieben, dass man an dem glauben soll, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wer hat denn Jesus von den Toten auferweckt? Das ist sein Vater. Das heißt, als erstes, was der Mensch glauben muss, er muss an Gott, den Vater, glauben. Und das ist, mache ich jetzt ein bisschen was für die Leute, die Universitäten besuchen und noch weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass alle Menschen versuchten nachzuweisen, warum wir Menschen sind? Alle Versuchen an diesem Gebiet sind alle gescheitert. Sie sind alle gescheitert. Der einzigste Beweis, dass wir Menschen sind, ist, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Das ist der einzigste Beweis, das, was uns unterscheidet von der restlichen Schöpfung. Das könnt ihr euch, wenn ihr jetzt in Universitäten wieder kommt oder in den Schulen, könnt ihr mal euren Lehrern mal versuchen zu sagen. Lasst ihr doch diesen Satz zu widersprechen. Diesen Satz hat noch kein Mensch widersprochen. Ja, man versuchte Theorien aufzustellen, die sind alle gescheitert. Aber hier ist etwas, woran wir glauben. Wir glauben nämlich an den Vater Jesu Christi. Und dieser Gott, der Vater Jesu Christi, ist derjenige, der als erstes sich in der Schrift offenbart. Von den ersten Seiten der Bibel offenbart sich Gott als Schöpfer, als Vater dieser Welt. Und da lesen wir, und zum Beispiel in den Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott offenbart sich. Aber was sehr interessant ist, er stellt sich nicht vor. Es wäre auch sehr absurd, wenn Gott sich beginnen vorzustellen. Er kann sich nicht vorstellen. Wenn ihr zum Beispiel zu mir zu Besuch kommt, muss ich mich vorstellen, dass ich der Besitzer dieses Hauses bin? Oder? Das ist paradox, oder? Das ist ein absoluter Paradox, wenn sich Gott hier vorstellen würde. Also macht er nicht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott, der Vater, beginnt sich zu offenbaren. Kapitel 6 offenbart sich Gott als Richter dieser Welt. Im Kapitel weiterhin als Retter. Er rettete Noah aus dem Ganzen. Wir können das gesamte Alte Testament nachschauen und wir werden feststellen, Gott, der Vater, wird sich immer als erstes offenbaren. Und als erstes wird er auch weiterhin zeigen, dass er der Schöpfer ist. Aber Gott offenbart sich nicht nur allein in ihm, sondern auch gleichzeitig in seinen Sohn. Das bedeutet, die Evangelien beginnen mit gleicher Art. Das heißt, wer offenbart sich wieder dort? Gott offenbart sich durch seinen Sohn. Und der gleiche Gott, was macht er weiter? Er setzt seinen Sohn an unsere Stelle ein. Merkt ihr? Hier geht es immer zunächst um Gott, der sich offenbaren will und offenbart. Was müssen wir glauben? Uns bleibt es nicht erspart, als dass wir als Christen als erstes immer an Gott, den Vater, glauben. Das ist das Erste, das ist die erste Wahrheit, woran wir als Christen festhalten können und auch sollten. Der Glaube an den Vater ist auch gleichzeitig der Glaube an den Sohn. Jesus sagt es einmal Folgendes. In Johannes Kapitel 12, Vers 44. Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an der, der mich gesandt hat. Merkt ihr? Hier ist also der erste Punkt, die erste Offenbarung, an die wir als Christen glauben sollten und glauben müssen. Das ist an Gott, den Vater. Der zweite Punkt, an dem wir hier uns gezeigt wird, er fährt in Vers 23 weiter fort und in 24 wird ganz klar an den Herrn Jesus. Und hier ist eine sehr interessante Geschichte. Hier konzentriert sich Paulus auf ein einziges Wort, den Herrn. Hier wird Jesus als König, als Herrscher dargestellt. Wir sollen nicht nur an Jesus als den Heiland glauben, den viele glauben. Als wir Sommer in der City hatten, da hat mir ein Mann angesprochen, hat gesagt, weißt du, Alex, ist irgendwie komisch, dass ich aus meinem Dilemma gar nicht so richtig rauskomme. Ich habe ihn gefragt, hast du Jesus als Heiland angenommen? Er sagte, ja, Jesus als Heiland habe ich angenommen. Sage ich, und wie sieht's denn aus? Ist Jesus auch jetzt dein Herr geworden? Er guckte nach unten und sagte, weißt du was? Jesus muss man auch als Herr annehmen? Ich sagte, das ist sehr komisch, dass du den Heiland sehr einfach und sehr schnell annimmst, aber Jesus als König, als Herrscher, irgendwie, naja, wollen wir mal schauen. Wisst ihr, dass genau an diesem Punkt daran liegt, dass wir nicht vorwärts kommen. Jesus ist der König, Jesus ist der Herrscher, er ist der Herr. Versuch doch mal, in einer Firma einzutreten, ne, und dort nicht das tun, was du unterschrieben hast. Du wirst nach 3 Monaten gekündigt. Wahrscheinlich noch schneller. Warum? Weil du den Vertrag brichst. Weil du das, was du mit diesen Herren abgesprochen hast, nicht tust. Und schon ist futsch. Aber wie kommt es, dass es gerade hier in unserer Christenheit viele Probleme gibt? Wisst ihr warum? Ja, weil Jesus nicht der Herr ist. Ich kann euch viele Storys auch von mir erzählen. Ich glaubte auch, dass es ausreichen würde, dass ich Jesus als Heiland annehme. Und ich lebte sehr viele Jahre davon und sehr gut, bis ich auf einen Punkt kam, über den ich nicht steigen konnte. Und als ich begriffen habe, Moment, wenn Jesus nicht in deinem Leben der Herr wird, da wirst du über deinen Schatten, deinen Egoismus nicht springen. Ja, das habe ich gelernt. Aber genau das Genau das ist es, das, woran wir glauben. Und was offenbart sich Jesus? Jesus offenbart sich als erstes als König. Jesus kommt in diese Welt und seine erste Predigt ist, das König, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Matthäus 4. Was ist herbeigekommen? Das Reich Gottes. Das heißt, die Herrschaft hat angefangen mit der Person. Da kommen zwei Leute und Leute zu ihm und wollten hingehen und erst seinen Vater da begraben. Und was hat Jesus gesagt? Lasst die Toten begraben. Ihr aber geht hin. Und was sollt ihr machen? Predigen das Reich Gottes. Merken wir? Und das ist genau der Punkt, wo vieles, vieles scheitert. Wenn Jesus nicht unser Herr ist, so werden wir an vielen Ecken nicht vorwärts kommen. Aber wisst ihr, dass an diesen Ecken gerade viele Kirchen kränken? Weißt du, kennt ihr dieses gerade, die Herrschaft wird immer aus dem Weg gegangen. Weil in der Herrschaft muss man sich unterordnen. Jesus als Heiland wird in allen Kirchen, ich übertreibe nicht, gepredigt. Ja. Aber es wird wenig und es wird stiefmütterchen behandelt, dass Jesus auch der Herr deines Lebens sein soll. Und hier, gerade in unserem Text, ist es die zweite Wahrheit, die wir glauben müssen, dass Jesus nicht nur der Heiland ist, sondern er ist auch der König, der herrschen gekommen ist. Und er baut ein Herrschaftsreich jetzt schon hier unter uns auf. Ja, es ist ein anderes Reich, ein anderes Herrschaftsreich, als wir kennen. Ja, es ist ein Herrschaftsreich der Liebe. Es ist ein Herrschaftsreich, das mit keinem anderen Reich vergleichbar ist. Jesus ist gekommen und hat eine Familie gegründet, wir nennen diese Kinder ihren Vater. Vater? Nee. Wie? Aber Vater. Merkt ihr, wie nahe dieser Herrscher diesem Reich gekommen ist? Und das ist ein Reich, das wir wirklich glauben können. Das ist die zweite Wahrheit, die wir hier in unserem Text gefunden haben, dass wir an dem Glauben, der Jesus von den Toten als Herrn auferweckt hat, und das Dritte, woran wir hier glauben sollen und auch müssen, das ist an Jesu Opfer. Jesu Opfer zu glauben, ist unumgänglich. Denn Jesus ist tatsächlich um unseretwillen gestorben. So lesen wir zum Beispiel in Römer Kapitel 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jesus nahm unsere komplette Schuld auf sich. Und er hat hier das Urteil an uns, was an uns geschehen soll, auf sich genommen. Hier steht aber sehr große theologische Geschichte, theologische Frage. Ich weiß, ihr kennt euch vielleicht nicht ganz so gut aus, aber trotzdem, wir müssen verstehen, dass hier einige Theologen beginnen, uns klar zu machen, dass wenn Jesus Gott ist, Gott kann nicht sterben. Sollte Gott sterben, so haben wir ein richtig großes Problem. Ja? Weil dann gibt es Probleme in dieser dargestellten Dreieinigkeit. Aber wisst ihr, was diese Leute nicht ganz kapiert haben und verstanden haben? Jesus ist nicht nur Gott. Jesus ist gleichzeitig Mensch. Er ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und als Gott-Mensch kann er sterben. Als Gott, Gott kann nicht sterben. Gott ist Geist. Aber als Gott-Mensch kann er sterben. Und als Gott-Mensch kann er sowohl die Seite Gottes wie auch unsere Seite gleichzeitig vertreten. Gleichzeitig. Und das ist das, was hier absolut verneint wird. Es wird oft darüber gesprochen und gesagt, nein, entweder ist er Gott oder ist auch nur Mensch. Zweie geht nicht. Aber das ist das, was ich euch auch nicht richtig erklären kann. Wie kann in einem Menschen sowohl das vollkommene Wesen Gottes, das heißt der Geist Gottes, so leben und das absolut Mensch sein? Kann ich nicht erklären. Aber ich kann es in Glauben annehmen. Warum muss ich das in Glauben so annehmen? Weil ich mache das sehr oft mit den Menschen, mit denen ich treffe. Ich sage, wenn ich jetzt 100 Euro geklaut habe, kann ein Hund die 100 Euro dir zurückgeben? Die sagen, weißt du was, du nimmst auch Beispiele. Ein Hund kann niemals die 100 Euro, die ich geklaut habe, zurückgeben. Aber wer kann diese 100 Euro zurückgeben? Na, jeder von euch. Jeder von euch kann den 100er rausziehen aus der Tasche und an meiner Stelle bezahlen. Merkt ihr, wie es wichtig ist, dass Jesus sowohl Gott wie auch gleichzeitig Mensch ist? Denn er vertritt in einer Person sowohl das eine wie das andere. Und Gott konnte auch nur deswegen dieses Opfer annehmen. Es konnte kein anderer als nur so. Wer kann denn den Zorn Gottes zufriedenstellen? Ein Mensch? Womit denn? Womit soll ein Mensch Gottes Zorn zufriedenstellen? Es gibt nichts. Es sei denn, dass jemand mit dem gleichen Wesen kommt und stellvertretend für uns birgt. Und das hat Jesus gemacht. Er ist am Kreuz stellvertretend für uns gestorben. Und das ist das, was den Zorn seines Vaters absolut gestillt hat. Wisst ihr, was das für ein großes Privileg für uns Christen ist? Hinter dieser Tat sitzen wir wirklich wie von einer richtig großen Mauer. Und wenn das Feuer kommen sollte, auf dieser Seite, wo wir sitzen, wird das Feuer nicht mal einen einzigen Grad mehr sein. Warum? Dieses Feuer löscht diese Wand, Jesus Christus, vollständig aus. Das ist ein sagenhaftes Privileg. Das ist ein Privileg, dass tatsächlich Jesus unsere Krankheiten, wie es in den Jesaja Kapitel 53 steht, getragen hat. Gott legte auf ihn diese Schuld und er trug sie. Und was danach geschehen ist, er hat den Zorn Gottes dadurch absolut gestillt. Und das Feuer Gottes kann uns nicht mehr treffen. Als ich dieses Thema vorbereitet hatte, hatte ich ja das schon in unserem Hauskreis gemacht. Ich war so glücklich, dass ich hier auf einmal kapiert habe, was ich als Kind Gottes habe. Der Zorn Gottes trifft mich nicht. Und ich kann es glauben. Ich kann es annehmen. Ich nehme es an und ich sitze hinter dieser großartige Mauer. Hinter dieser Mauer wird die Hitze nicht mal einen einzigen Grad höher sein, als sie soll. Ja, hier entstehen manchmal interessante Fragen. Und die Frage ist, wie kann Gott auf einer Seite so zornig sein, und auf anderer Seite so total barmherzig. Passt das überhaupt in dieses Wesen hinein? Und die Antwort ist sehr einfach. Es passt nur sofern hinein, weil hier der Sohn und der Vater auftreten. Nur deswegen. Und nur deswegen, weil niemand kann bestraft, zweimal bestraft werden. Niemand. Nicht mal vor unserem Gericht. Stellt euch mal vor, da wird man jemanden fangen, ne? Und man wird ihm eine Last oder Schuld anlegen. So, und dann kommt jemand und bezahlt sie. Wird er verurteilt? Nein. Nicht mal unsere Gerichte können es. Aber wie viel mehr kann Gott jetzt, wenn wir an Jesus Christus und sein Opfer glauben, nicht mehr uns verurteilen? Geht nicht. Und das ist die Antwort. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die hier tatsächlich geworden ist. Also was sollen wir glauben? Als erstes sollen wir an Gott, den Vater, glauben. Als zweites als Jesus, als Herrn und König. Als drittes, was wir unbedingt glauben sollen und auch müssen, dass er an unsere Stelle gestorben ist. In diesem Text steht noch eine vierte Wahrheit, die wir als Christen tatsächlich glauben und glauben müssen. Um unsere Rechtfertigung willen ist Jesus was? Auferstanden. Jesus ist nur deshalb auferstanden, weil das, wofür er gekommen ist, vollständig nur verbracht werden konnte. Warum? Wann? Wenn er versteht. Also die ganze Geschichte kann nur eine rund werden, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist ja zum Beispiel die große Rede des Paulus, und zwar in den Korintherbrief Kapitel 15. Da erinnert ihr uns alle, wenn Jesus von den Toten nicht auferweckt ist oder nicht auferstanden ist, so sind wir was? Lügner, wenn wir an ihm glauben. Aber es ist noch nicht nur das. Wir sind auch, unsere Sünden sind auch was? Nicht vergeben. Das heißt, die Vollständigkeit der ganzen Vergebung und der gesamten Rechtfertigung kann nur dann sein, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Wir glauben gerade an das Zeugnis der 12 Jünger, aber dann waren es ja auch noch 500 auf einmal, die Jesus begegnet ist, nach der Verstehung. Das sind Zeugen, die wahre Zeugen, an die wir wirklich, an dieses Zeugnis glauben wir. Und ich war selbst in Israel und ich habe selbst festgestellt, das Grab Jesu ist leer. Vollkommen, wirklich. Viele versuchten, das irgendwie darzustellen, irgendwie klarzumachen, dass Jesu Grab tatsächlich nicht leer ist, weil die Juden wohl den Leichnam gestohlen haben. Aber in keinem einzigen Buch dieser Welt ist aufgezeichnet, dass es nicht die Wahrheit war. Also das heißt, niemand konnte beweisen, dass das Glauben nicht leer ist. Niemand. Aber stellt euch mal diese Geschichte mal vor, wenn die Jünger die erste Predigt gepredigt haben, das ist ja nur wie viele Tage nach Jesu Auferstehung? 50? Wann geschah die erste Predigt? Bibelkenner. 50 Tage? Ja klar, bei dem Pfingsten. Da steht der Mensch auf und sagt, das Grab ist leer. Alle hätten diesen Mann gesteinigt, wenn es nicht die Tatsache wäre. Alle. Weil er würde die Lüge verbreiten. Und in Kapitel 4 Apostelgeschichte, da wo der Mensch geheilt wurde, da hat Petrus gesagt, warum wundert ihr euch? Das ist der Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist, der hat ihm heil gemacht. Doch nicht wir und ihr, also Johannes und Petrus. Und alle waren baff. Kein Widerspruch. Aber merkt ihr, das sind so vier Wahrheiten, die tatsächlich wir als Christen brauchen, um wirklich gerettet zu sein. Ja, wir brauchen als Ersten den Glauben an den Gott, den Vater. Als Zweites, wir brauchen den Glauben als Jesus, den Herrn. Und an sein stellvertretendes Opfer. Und die vierte Wahrheit, dass Jesus wirklich lebt und er ist auferstanden. Wenn wir diese vier Wahrheiten haben, so könnt ihr wirklich, wirklich glauben, der Himmel ist euch gesichert. Ihr seid schon jetzt mit eurem Namen in den Himmel notiert. Und jetzt können wir als Christen wirklich ein anderes Leben leben. Und da gibt es viele Beispiele. Und ein Beispiel will ich euch erzählen. Das kennt ihr selber. Das ist der Paulus. Kapitel 9, Apostelgeschichte. Da ist der Mann in Richtung Damaskus und hat sogar Papiere in der Tasche. Na, er will doch die Christen mal zeigen, wer Gott ist. Er hat die ganze Erlaubnisse bei sich. Und dann trifft er Jesus. Und was passiert? Als er ihn trifft, als er ihn da blind macht und er kann nicht mehr gehen, da fragt er ihn, wer bist du? Und Jesus antwortet, ich bin Christus, den du verfolgst. Wer hat Paulus verfolgt? Jesus? Nee, seine Jünger. Aber merkt ihr, dass Jesus identifiziert sich mit seinen Leuten? Was passierte mit diesem Mann? Denn lesen wir in allen seinen Briefen, dass dieser Mann total umgekehrt ist. Er wurde mehrfach ausgepeitscht. Er wurde einmal sogar gesteinigt. Und nachdem er gesteinigt war, kommt er in die Stadt zurück und predigt wieder das Evangelium. Was für ein Leben im Vergleich davor und danach. Wenn wir diese vier Wahrheiten annehmen, so können wir sicher sein, wir werden ein anderes Leben führen, aber das ist ein siegreiches Leben. Ein Leben mit Jesus lohnt sich auf jeden Fall. Amen.